Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und es sind vor allem zwei Themen, die das Wochenende bestimmt haben. Die weltweiten Proteste gegen Rassismus, gegen Gewalt und Diskriminierung gegenüber People of Color. Über die Proteste, die an diesem Wochenende nochmal deutlich zugenommen haben, berichten wir von beiden Seiten des Atlantiks. Und für Aufsehen gesorgt hat die Entscheidung der US-Regierung, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Bestätigt ist es von offizieller Seite immer noch nicht, aber schon jetzt fällt die Kritik daran verheerend aus. Corona wird uns auch beschäftigen. Und zwar das Krisenmanagement der chinesischen und der brasilianischen Regierung. Und wir berichten in dieser Sendung über die weiteren Erkenntnisse im neuen bundesweiten schweren Fall von sexuellem Missbrauch. Nach dieser Sendung, ab 11:30 dann, geht es um Rassismus im Sport. Das Sportgespräch heute mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Gerald Asamoah. Zuerst aber, wie gesagt, in die USA. Der Mord an dem schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten hat das Thema Rassismus gegen Schwarze in die öffentliche Aufmerksamkeit gezwungen. Endlich, möchte man hinzufügen, denn es ist ja nur ein Fall von staatlicher Gewalt gegen schwarze Bürger und auch jenseits von Polizeigewalt ist Rassismus gegen Schwarze der Alltag. Erneut haben an diesem Wochenende zehntausende Menschen dagegen demonstriert, vor allem in der Hauptstadt Washington. Kein Wunder, denn richtet sich der Protest ja auch ausdrücklich gegen den amtierenden US-Präsidenten. Aus Washington, Claudia Sarre.
No justice, no peace. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden steht auf den Schildern der Demonstranten. White silence is violence. Weißes Schweigen ist Gewalt, liest man auf anderen. Bei schwülheißen 33 Grad schiebt sich eine schier nicht enden wollende Menschenmenge durch Downtown Washington. Zum Teil sind die Protestler von weit angereist, um bei der größten Demonstration des Landes dabei sein zu können. Um nach der brutalen Festnahme und der Tötung von George Floyd ein Zeichen zu setzen. Gegen Polizeiwillkür und Rassismus in den USA.
I'm just here to support the cause, you know, a peaceful.
Ich bin hier, um die Bewegung zu unterstützen. Wir verteilen hier umsonst Wasser und Snacks. In den Nachrichten sieht man die ganze Gewalt. Aber wenn man hierher kommt, sieht man, wie friedlich es ist. Wir wollen ins Gespräch kommen und Bewusstsein erzeugen.
Giving out free snacks and food and drinks and just having a good time and, you know, having a conversation and raising awareness.
Sagt Dijan, ein junger Afroamerikaner aus Kansas. Er und seine Freunde haben einen kleinen Stand mit Wasserflaschen, Orangen und Müsli-Riegeln direkt vor der St. John's-Kirche aufgebaut, vor der Präsident Trump mit seiner Bibel vor ein paar Tagen zu einem umstrittenen Fototermin erschienen ist. Zuvor hatte der Präsident die Demonstranten gewaltsam aus dem Weg räumen lassen. Kara und ihre Freundinnen aus Arlington, Virginia, waren seitdem fast jeden Tag hier, um vor dem Weißen Haus zu protestieren.
To bring change, unity, peace. Bring everyone together.
Sie seien hier, um eine Veränderung herbeizuführen, für Gemeinschaftsgefühl und Frieden, sagt sie. Wie Kara sind die meisten Demonstranten sehr jung. Mit Fahrrädern, Hunden und guter Laune marschieren sie. Und, auch das ist ein politisches Statement, alle tragen trotz Hitze Masken. Von aggressiver Stimmung keine Spur. Die Atmosphäre hier ist spannungsgeladen. Ich liebe die Energie und ich liebe die riesige Anzahl an Menschen. Ich bin extra aus Colorado gekommen, nur um hier dabei zu sein. Schwärmt Brad und neben ihm steht Karen, die aus Pennsylvania angereist ist. Auch sie hat gute Gründe, hier zu sein.
I don't believe that people are being treated properly.
Ich finde, dass viele Menschen nicht richtig behandelt werden. Jeder hat ein Recht zu leben. Die Polizei geht zu weit in einigen Fällen.
Overreaching in some cases.
Bei der Massendemonstration in der US-Hauptstadt hielt sich die Polizei vergleichsweise zurück. Militärfahrzeuge und Beamte in Tarnanzügen hielten Wache. Sie hatten den größten Teil des Innenstadtbereichs für den Protestmarsch abgesperrt. Das Weiße Haus glich einer Festung. Es war weiträumig abgeriegelt, der Zaun war gleich mehrfach verstärkt worden. Kein Demonstrant hatte auch nur den Hauch einer Chance, sich dem präsidialen Gelände zu nähern. Und Trump, vom US-Präsidenten, war an diesem Tag in Washington nichts zu sehen.
Aus den USA war das Claudia Sarre. Rassismus ist kein Problem der USA alleine, ganz im Gegenteil. Auch in Europa haben Menschen deswegen demonstriert gegen Rassismus, auch in Deutschland. Allein in Berlin sind Zehntausende auf die Straßen gegangen an diesem Wochenende, trotz der weiterhin geltenden Corona-Einschränkungen. Aus Berlin, Panagiotis Gavrilis.
Insgesamt 84 Festnahmen hat es nach Polizeiangaben gestern am Rande der Kundgebung am Berliner Alexanderplatz gegeben. In Berlin haben laut Polizei 15.000 Menschen unter dem Motto Black Lives Matter gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Beobachterinnen und Beobachter sprechen hingegen von mindestens 30.000 Menschen. Die Kundgebung verlief friedlich. Anschließend sollen laut Polizeiangaben Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen worden sein, nachdem ein Mann wegen Sachbeschädigung eines Einsatzfahrzeuges festgenommen worden sei. Bei den Zusammenstößen sollen 28 Polizistinnen und Polizisten leicht verletzt worden sein. Teilnehmer hingegen berichten auch von Verletzten, die zum Teil im Krankenhaus behandelt worden seien, und werfen der Polizei vor, unverhältnismäßig und mit Gewalt gegen People of Color vorgegangen zu sein. Martin Hallweg, Sprecher der Berliner Polizei, weist den Vorwurf auf Deutschlandfunk-Nachfrage zurück. Man hätte gezielt schwarze Menschen attackiert, sagte er. Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es auch in Hamburg nach den Antirassismus-Demonstrationen, bei denen laut Polizei insgesamt etwa 14.000 Menschen waren. Die Polizei sei mit Flaschen beworfen worden, antwortete daraufhin mit Wasserwerfern, es gab Festnahmen. Die Polizei rechtfertigt ihr Handeln, Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings werfen ihr vor, ähnlich wie in Berlin, sich aggressiv verhalten zu haben. Nicht nur in Berlin und Hamburg wurde demonstriert, auch in München, Düsseldorf, Köln, Hannover, Frankfurt am Main, Dresden und in vielen weiteren Städten. Insgesamt waren gestern mindestens 100.000 Menschen, meist mit Mund-Nasen-Schutz, aber auch dicht gedrängt auf den Straßen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich angesichts der Menschenmengen während der Corona-Pandemie besorgt. Der Kampf gegen Rassismus brauche unser gemeinsames Engagement jeden Tag, so Spahn auf Twitter. Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie würden ihn besorgen. Ähnlich kritisch sieht es auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er teile den Anlass des Protests voll und ganz, aber trotzdem seien die Abstände zu klein. Die Gefahr der Corona-Pandemie sei nicht gebannt. Rassismus müsse bekämpft werden, aber ohne vermeidbare Corona-Tote, schrieb Lauterbach auf Twitter.
Panayotis Gavrilis über die Antirassismus-Proteste in Deutschland. Bestätigt ist es immer noch nicht. Dementiert wird es bislang aber ebenso wenig. Die USA wollen offenbar rund 9.500 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abziehen, ohne dass im Vorfeld die Bundesregierung oder die NATO darüber informiert wurden. Allein die Meldung des Wall Street Journals hat für Aufsehen und für scharfe Kritik gesorgt. Die Berliner Reaktionen fasst Volker Fintermer zusammen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die amtierende US-Regierung mit Abzugsplänen für Irritationen sorgt. Bereits vor 2 Jahren hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, in Deutschland stationierte Soldaten entweder in die Vereinigten Staaten zurückzuholen oder zumindest einen Teil davon nach Polen zu verlegen. Ein Hintergrund für Trumps Vorgehen damals war der Streit über das 2%-Ziel bei den Militärausgaben, dem der NATO-Partner Deutschland nicht genügend nachkomme. Die Truppenabzugspläne wurden damals vom US-Verteidigungsministerium dementiert. In Deutschland sind nach wie vor 34.500 US-Soldaten stationiert und es handelt sich auch um das größte Kontingent außerhalb der USA. Jetzt ist die Debatte wieder entflammt, nachdem das Wall Street Journal darüber berichtet hatte, dass die in Deutschland stationierten US-Truppen künftig auf 25.000 Soldaten begrenzt werden sollen, 9.500 sollen demnach abgezogen werden. Eine Begründung lieferte das Blatt nicht und verwies lediglich erneut auf Donald Trumps wiederholte Forderungen an Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Bislang gibt es jedoch keine Bestätigung der Pläne, weder aus dem Weißen Haus noch aus dem Pentagon. Der Spiegel berichtet dagegen, das Weiße Haus habe bereits Teile des US-Kongresses darüber informiert, dass das Pentagon bis zum Herbst 2020 zwischen 5.000 und 15.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen werde. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Klaus Naumann, hatte dazu gestern im Deutschlandfunk erklärt,
dass Präsident Trump die Präsenz amerikanischer Truppen in Europa und in Deutschland verringern möchte, steht ja seit mehr als einem Jahr im Raum. Aber was zu beanstanden ist, es gibt im Bündnis festgelegte Spielregeln, mit denen man derartige Schritte konsultiert und vorab informiert. Und es ist auch eine vertragliche Verpflichtung der USA, die Bundesregierung vor Verringerungen zu informieren. Das ergibt sich aus den Stationierungsvereinbarungen. Das ist nicht erfolgt, aber wir sprechen gegenwärtig ja noch von Absichten, die noch nicht offiziell bestätigt sind.
Nüchtern fiel auch die Reaktion von Außenminister Heiko Maas aus. Sollte es zum Abzug eines Teils der US-Truppen kommen, würde man das zur Kenntnis nehmen, sagte er der Bild am Sonntag. Die seit Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften sei aber im Interesse beider Länder, betonte der Außenminister. Aber das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland sei aktuell kompliziert und durch den US-Wahlkampf nehme die Polarisierung noch weiter zu. Das betonte gegenüber der ARD auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Fritz Felgentreu.
Ich kann mir das alles nur mit dem amerikanischen Wahlkampf erklären, also dass der amerikanische Präsident gerne noch vor den Wahlen Vollzug melden möchte seiner Bevölkerung und sagen möchte, schaut her, was ich hier wieder geleistet habe. Und um das eben tun zu können, keine Rücksicht nimmt darauf, dass man das, sag mal, strategisch sinnvoll durchplant und auch mit den NATO-Partnern bespricht.
Auch der grünen Außenpolitiker Jürgen Trittin wirft US-Präsident Donald Trump vor, mit der Ankündigung eines Truppenabzugs aus Wahlkampfgründen das transatlantische Bündnis weiter schwer zu belasten. Es müsse aber tief beunruhigen, denn aus Wahlkampfgründen breche Donald Trump einen weiteren Stein aus der Mauer des transatlantischen Verhältnisses. Derweil sieht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in den möglichen Abzugsplänen von US-Soldaten aus Deutschland eine Chance, die deutsche Sicherheitspolitik in ein europäisches Umfeld einzubetten. Dies sei angesichts der möglichen Pläne noch dringender und sinnvoller geworden, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mützenich fordert deshalb eine nachhaltige Neuausrichtung der Sicherheitspolitik in Europa. Dabei müsse klar sein, dass eine sicherheitspolitische Strategie sich nicht in Militärpolitik und Verteidigungsausgaben erschöpfen dürfe. Angesichts der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie könnten sich auch Chancen für die Begrenzung von Militär und Aufrüstung ergeben, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Noch weiter geht Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Er empfiehlt der Bundesregierung mit Blick auf die US-Abzugspläne,
die sollte das dankend annehmen. Und ich würde mir wünschen, dass sie vor allen Dingen auch die Atombomben mitnehmen. Denn ein atomwaffenfreies Europa, das hat schon Außenminister Westerwelle mal gefordert. Ich finde, das ist immer noch zeitgemäß.
So Bartsch gegenüber der ARD.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio zum möglichen Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland. Schon länger hatte die Polizei bundesweit ermittelt. Am Freitag dann griffen die Ermittler zu. In einem neuen schweren Fall von sexuellem Missbrauch an Kindern wurden 11 Tatverdächtige festgenommen. Außerdem große Mengen an kinderpornografischem Material sichergestellt. Der Hauptbeschuldigte ist ein 27-jähriger Mann aus Münster. Zu den neuesten Erkenntnissen jetzt Detlef Proges.
Nach WDR-Informationen ist die inhaftierte Mutter des Hauptverdächtigen eine Erzieherin in einer Kita in Münster. Die Behörden ermitteln demnach aber nur im familiären Umfeld der Frau. Die 45-Jährige wird beschuldigt, Männern beim schweren sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen geholfen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hat die Erzieherin ihrem 27-jährigen Sohn ihre Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Münster überlassen. Und sie habe gewusst, dass dort Jungen schwer missbraucht werden. In der Kleingartenanlage im Norden von Münster sind viele schockiert über das Leid, das kleinen Kindern in ihrer direkten Nachbarschaft angetan wurde.
Es ist alles sehr familiär hier, aber das wusste keiner.
Ich bin entsetzt. Also ich habe gedacht, sowas gäbe es hier nicht.
Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft Münster bundesweit gegen etwa ein Dutzend Beschuldigte. 7 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, darunter auch der Hauptbeschuldigte. Der 27-jährige Münsteraner soll in mindestens 15 Fällen Jungen sexuell missbraucht haben und solche Taten auch gefilmt haben. Mit einer aufwendigen und hochprofessionellen Serveranlage hat der IT-Experte die Filme dann wohl über das Darknet verbreitet. Außerdem gibt es den schweren Verdacht, der Münsteraner habe seinen 10-jährigen Stiefsohn anderen Männern zum Missbrauch überlassen. Der beschuldigte Münsteraner ist bereits 2-mal vorbestraft wegen Besitzes von Kinderpornografie. Damals war die Familie auch dem städtischen Jugendamt bekannt, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.
Die Familie war den städtischen Behörden 2015 und 2016 bekannt. Hintergrund waren wohl Daten rund um Kinderpornografie. Damals war auch das Familiengericht beteiligt und hat aber nicht die Notwendigkeit gesehen, das Kind aus der elternschaftlichen Verantwortung herauszunehmen.
Ein anderer Beschuldigter soll seinen eigenen 5-jährigen Sohn missbraucht und ebenfalls anderen Tätern überlassen haben. Bislang sind in dem Missbrauchsfall 3 Opfer bekannt. Es sind die beiden 5- und 10-jährigen Kinder sowie ein 12 Jahre alter Junge. Wie wie es den Kindern nach diesen Quälereien tatsächlich geht, das könne man nur schwer sagen, so Joachim Poll von der Kripo Münster.
Man kann ja nur erahnen, welch seelisches Leid diese Kinder über sich ergehen lassen mussten. Und ich bin davon überzeugt, dass ihre Psyche über Jahre, Jahrzehnte geschädigt sein wird. Ich kann Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter etwas über den Zustand der Kinder sagen. Sie sind auch sehr verschlossen. Und von daher wissen wir auch nicht, wie es ihnen wirklich geht. Das müssen die Fachleute entscheiden.
Die Staatsanwaltschaft betont, die Ermittlungen in diesem Fall stünden erst am Anfang. Es spreche viel dafür, dass noch weitere Opfer und auch Tatverdächtige gefunden werden.
Detlef Proges über den neuen schweren Fall von sexuellem Missbrauch. Die EU-Kommission bereitet derzeit nach eigenen Angaben ein Paket vor mit Präventions- und Strafverfolgungsmaßnahmen bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Geplant ist laut EU-Innenkommissarin Ylva Johansson unter anderem eine zentrale Stelle, die EU-weit die Zusammenarbeit koordinieren soll. Und jetzt blicken wir nach Malta. Das Land hatte seine Häfen für Asylsuchende geschlossen wegen der Covid-19-Pandemie und mehrere hundert Migrantinnen und Migranten auf Quarantänebooten vor der Küste festgehalten. Heute aber hat die Regierung rund 400 Menschen erlaubt, mit Booten in den Hafen von Valletta einzulaufen. Elisabeth Pongratz erklärt die Gründe.
Die Lage auf den Booten habe sich zuletzt erheblich zugespitzt. So hätten die Migranten zu Küchenmessern gegriffen und damit gedroht, eine Gasflasche in die Luft zu sprengen und die Schiffscrew zu kidnappen. So schildert es der Premier von Malta, Robert Abela, im maltesischen Fernsehen. Um kein Leben zu gefährden, habe man schließlich das Einlaufen der Schiffe erlaubt. Mehr als 400 Flüchtlinge durften Malta an Land gehen. Teilweise bis zu 40 Tagen mussten die Menschen auf Passagierfähren ausharren, die die Regierung gechartert hatte. Angesichts der Corona-Pandemie und Aufnahmelagern, in denen mehr als doppelt so viele Flüchtlinge leben wie ursprünglich geplant, hatte Malta die Einreise von Migranten, die man aus Seenot gerettet hatte, untersagt. Hilfsorganisationen und die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, hatten dieses Vorgehen heftig kritisiert. Die Initiative Alarm Phone berichtete von Selbstmordversuchen, Hungerstreik und Krankheiten und berief sich dabei auf Augenzeugen. Die maltesische Regierung wiederum beklagte die mangelnde Solidarität in Europa. Kein Land habe die Migranten aufnehmen wollen. Innerhalb der Europäischen Union herrscht schon seit langem Streit über die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen. Bis zum Ende des Monats will nun die Kommission Vorschläge für eine geplante Asylreform vorlegen.
Einzelheiten von Elisabeth Pongratz. Wer sich selbst das Zeugnis schreibt, der kann kaum mit seiner Objektivität angeben. Die chinesische Regierung hat heute Bilanz gezogen, wie gut hat das eigene Krisenmanagement funktioniert in der Corona-Krise. Und das Ergebnis der Prüfung, man kann es sich denken. Steffen Wurzel.
China hat alles richtig gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt ein umfassendes Grundsatzpapier der chinesischen Staats- und Parteiführung. Sie hat das sogenannte Weißbuch zur Coronavirus-Krise, eine erste Zwischenbilanz zur Pandemie, heute in Peking vorgestellt. Auf 66 Seiten listet das Weißbuch detailliert auf, wie die chinesischen Behörden das Coronavirus bekämpft und die Lage schließlich in den Griff bekommen haben. Auf Fehler und Missstände der chinesischen Führung wird nicht eingegangen. Damit steht das Papier in krassem Widerspruch zu Analysen von Expertinnen und Experten und auch zu Recherchen internationaler Medien. Sie belegen ausführlich, dass Chinas Führung vor allem zu Beginn der Coronavirus-Krise Ende 2019 wichtige Informationen ignoriert und sogar vertuscht hat. So wurden Hinweisgeber zum Schweigen gebracht, Medienberichte zur Lage in Wuhan verhindert oder zensiert und die internationale Zusammenarbeit zunächst ausgebremst. Die allesamt vom Staat kontrollierten Medien in China berichten heute ausführlich über den vermeintlich fehlerfrei geführten Kampf der chinesischen Führung gegen das Virus. Auch über die ausländischen Kanäle der chinesischen Staatsmedien und über deren Produktionsfirmen wird dieses Narrativ seit Wochen weltweit verbreitet. Auf Englisch, auf Deutsch und in anderen Sprachen. Journalistinnen und Journalisten, die in China unabhängig zu dem Thema recherchieren wollen, bringen sich in Gefahr. Mehrere chinesische Reporter, die aus Wuhan berichtet haben, sind in den vergangenen Monaten spurlos verschwunden. Mehrere ausländische ReporterInnen wurden ausgewiesen.
Steffen Wurzel über die Corona-Krisenbilanz der chinesischen Staatsführung. Seit Beginn dieser Krise spielen weltweit Zahlen eine kaum zu überschätzende Rolle. Wie hoch ist die Zahl der Infektionen, wie hoch die Zahl der Todesfälle? Und den Zahlen nach ist Brasilien hinter den USA das am schlimmsten betroffene Land der Welt. Und was macht die Regierung des Landes dort? Sie zweifelt die Zahlen an und versucht, ihre Verbreitung im Netz zu verhindern. Ivo Maruschik. Fast 1500 Corona-Tote an einem Tag, mehr als 35.000 seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahlen aus Brasilien haben zuletzt weltweit für Bestürzung gesorgt und auch die Regierung von Jair Bolsonaro alarmiert. Bolsonaro setzt jetzt allerdings nicht auf härtere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus, sondern er versucht, die Zahlen und ihre Verbreitung zu kontrollieren. Seit einigen Tagen werden die täglichen Daten, also die Zahl neuer Infektionen und neuer Todesfälle, erst am späten Abend veröffentlicht und nicht wie bisher schon am frühen Abend. Bolsonaro kommentierte das mit dem Satz, das ist ab jetzt kein Thema mehr für die Hauptnachrichten. Am Wochenende hat das Gesundheitsministerium die Darstellung der Daten zur Corona-Pandemie geändert. Ab jetzt wird weder die Gesamtzahl der an Covid-19 Verstorbenen noch die Zahl der ungeklärten Verdachtsfälle genannt. Außerdem soll die Zahl der gemeldeten Fälle noch einmal überprüft werden. Es bestehe der Verdacht, dass die von den Kommunen und den Bundesstaaten gemeldeten Daten aufgebläht seien, sagte der neue Gesundheitsstaatssekretär. In Bolsonaro-treuen Medien wird behauptet, die Städte meldeten überhöhte Fallzahlen, um mehr Geld vom Bund zu bekommen. Der frühere Gesundheitsminister Mandetta sagte, diese Zweifel an den Zahlen und das Fehlen objektiver Daten könnten eine Tragödie für das Gesundheitswesen bedeuten. Parlamentspräsident Mayer kündigte an, der Kongress werde künftig eigene Daten zur Pandemie erheben. Tatsächlich warnen Wissenschaftler schon länger, dass die offiziellen Zahlen aus Brasilien eher viel zu niedrig liegen als zu hoch. Brasilien führt wesentlich weniger Tests durch als andere Staaten. Dementsprechend dürfte die Dunkelziffer noch höher sein. In der weltweit beachteten Statistik der Johns Hopkins Universität tauchte Brasilien am Wochenende vorübergehend nicht mehr auf.
Ivo Maruschek aus dem ARD-Studio Südamerika. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt noch der Blick in die Kommentare von morgen. Zusammengefasst heute von Thorsten Funke, gelesen von Franz Lake.
Zuerst geht es um die Antirassismus-Demonstrationen in Berlin, München und anderen Städten, mit besonderem Augenmerk auf die ja eigentlich immer noch geltenden Abstandsregeln. Noch ein, zwei Wochenenden mit solchen Demos und der nächste Lockdown ist gewiss, warnt die Süddeutsche Zeitung. Und der Kölner Stadtanzeiger meint, die Absicht war edel, der Inhalt hilfreich und gut. Gegen Rassismus, da kann schlechterdings nichts und niemand dagegen sein. Aber halt, da gibt es doch etwas, dieses Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als 10 Personen. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit behördlich nicht außer Kraft gesetzt werden dürfe, Auflagen sind aber zulässig und müssen von den Teilnehmern beachtet werden. Speziell mit der Abstandsregel, aber auch mit der Maskenpflicht war es am Wochenende nicht allzu weit her. Prinzipiell ein Grund zum Eingreifen durch die Polizei, praktisch ein aussichtsloses Unterfangen und taktisch hatte die Einsatzleitung überdies abzuwägen, welche Wirkung es wohl gehabt hätte, mit Polizeigewalt eine Demo gegen Polizeigewalt aufzulösen. Der Tagesspiegel nennt die Demonstrationen begeisternd und zugleich bedrückend und fordert die Aktivisten auf, den Kampf gegen Rassismus und Covid-19 müssen wir anders führen. Ein anderes Thema. Möglicherweise wird ein Drittel der US-Truppen aus Deutschland abgezogen. Dazu lauten die Urteile zum Beispiel wie folgt. Der Stil ist, um es militärisch zu formulieren, unter aller Kanone, schreibt die Frankfurter Rundschau. Ein überflüssiges Manöver, sieht die neue Osnabrücker Zeitung. Die Märkische Oder-Zeitung spricht von einem kindischen Vorhaben, die Rhein-Zeitung nennt die Pläne einen Rohrkrepierer und die Frankfurter Allgemeine beschreibt das Entsetzen, das in allen demokratischen Parteien ausgebrochen sei, mit Ausnahme der Linkspartei. Sicherheitspolitische Geisterfahrer unter sich, so die FAZ. Die Badische Zeitung merkt an, Angstschweiß muss in Berlin niemand auf der Stirn haben, denn Amerikas in Deutschland stationierte Truppen dienen vor allem amerikanischen Interessen. Und die Magdeburger Volksstimme sieht es so. Alles, was US-Präsident Donald Trump am alten Europa hasst, bündelt sich in Deutschland. Das Land seiner Vorfahren überflutet Amerika mit kaum verzollten Autos und anderem Zeug und lässt sich von den USA verteidigen, weil es selbst zu geizig dafür ist. Außerdem kuscht Deutschland vor den Chinesen, mauschelt mit Russland und pocht immerzu auf irgendwelche internationale Verträge. Nun hat Regierungschefin Angela Merkel dem Präsidenten auch noch die große Show namens G7-Gipfel vermasselt. Das war zu viel für den Trump. Abstrafen ist angesagt.
Und das war die Presseschau. Franz Lake, vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt im Anschluss das Sportgespräch. Matthias Friebe spricht dort über Rassismus im Sport und zwar mit dem ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Gerald Asamoah. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.